Heute zu Gast im Podcast ist der Sascha, Founder von GovRadar.
Was uns geholfen hat im Sales insgesamt oder in der Ansprache, auch im Go-to-Market, ist, ich nenne es mal, die Psychologie unserer Kunden. Wir haben einen sehr speziellen Kundenkreis. Da muss man einfach verstehen, wenn ich Sales im öffentlichen Sektor machen will, dann ist das eben nicht so, irgendjemand hat mal gesagt, naja, ich demo das und dann 2 Wochen später rufe ich an und sage, so, Frau Staatssekretärin, wollen Sie jetzt das kaufen oder nicht? Ja.
Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Digital Growth, produziert von uns Digital Umsetzen. Und heute haben wir mit GovRadar eine SaaS-Plattform zu Gast. Und durch die Automatisierung von Vergabe- und Ausschreibungsprozessen revolutioniert GovRadar das öffentliche Beschaffungswesen, wo wir ja jeder von uns hier weiß, dass das nicht immer die schnellsten sind und dass da Automatisierung echt einen guten Platz findet. So erklärt uns Sascha am Beispiel des Digitalpakts Schule, welche maßgeblichen Probleme er im Beschaffungswesen erkannt hat und welche Lösungsansätze GovRadar dort bietet. Des Weiteren im Verlauf dieser Episode erfahren wir von Sascha, wie GovRadar die für sie relevanten Kontakte gefunden hat, wie man soziale Netze als Filter nutzt und wie man branchennahe Player für sich als Netzwerk und Plattform gewinnt und so den richtigen Einstieg in einen wirklich sehr schwer zugänglichen Markt schafft, was nicht immer sehr einfach ist. Außerdem zeigt uns Sascha, wie GovRadar diese Kontakte zu Markt- und Produktrecherche genutzt hat und diese dann auch langfristig in Kunden verwandelt hat. Wir schließen die heutige Episode dann mit einer längeren Analyse des Sales Funnels bei GovRadar, den Grenzen von automatisierten Prozessen, dem Aufbau einer gut funktionierenden Sales-Maschine und zu guter Letzt einem Brainstorming über skalierbare Marketing- und Akquisemethoden. Das soll jetzt genug sein. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die Folge und dir wie immer ganz viel Spaß beim Zuhören. Moin Sascha, herzlich willkommen im Podcast. Freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Ja, moin Pascal. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Es geht heute um euer Unternehmen, um das, was ihr macht, mit GovRadar. Und ich würde einfach mal starten, fasst doch nochmal in eigenen Worten zusammen, was ihr eigentlich macht und natürlich auch ein bisschen Background zu dir, wer du bist und wo du herkommst.
Ja, gerne, das mache ich. Ja, der Name GovRadar ist tatsächlich entstanden vor dem Hintergrund, dass wir gesagt haben, wir wollen die richtigen innovativen Lösungen auf das Radar, auf den Radar von Regierungen, vom Government, also von öffentlichen Institutionen bringen. Konkret heißt das, dass wir eine Software-as-a-Service-Lösung gebaut haben, die es ermöglicht, dem öffentlichen Beschaffer Leistungsbeschreibungen oder Ausschreibungsunterlagen zu automatisieren. Klingt total unsexy im ersten Moment, ist aber für unsere Nutzer, für unsere Kunden eine riesen Erleichterung und ermöglicht, die richtigen Lösungen sozusagen auf Knopfdruck ins Haus zu holen, vor dem Hintergrund, dass alle irgendwie nach Vergaberecht beschaffen müssen.
Sehr spannend. Das heißt, wir befinden uns hier in dem Sektor des öffentlichen Raums, hast du ja schon genannt, all das, was rund ums Government zu tun hat.
Genau.
Automatisierung ist dabei natürlich ein sehr, sehr großes Stichwort. Ich meine, wir machen selber sehr, sehr viel Automatisierung im Growth Hacking Bereich, aber das ist bei dem Bereich wahrscheinlich nochmal was anderes. Und die Leute stellen sich darunter im Governance Bereich wahrscheinlich immer so sehr stupide Arbeit vor, wo eigentlich gar keine Automatisierung irgendwie stattfindet. Kannst du das Ganze mal ein bisschen klarer fassen, was so das Stichwort bei euch Automatisierung in dem Bereich, wo ihr aktiv seid, wirklich ist?
Ja, gerne. Also du hattest ja auch gesagt, mein Hintergrund, also ich mache das ja nicht aus Versehen. Wir haben, ich habe selbst einen Hintergrund, ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert und habe dann, weil ich Reserveoffizier bin, parallel zu meiner zivilen Laufbahn, zu meiner normalen Karriere quasi, immer so einen gewissen Link zur Bundeswehr gehabt und habe dann auch die Möglichkeit gehabt, das sogenannte Cyber Innovation Hub der Bundeswehr mit aufzubauen. Das ist eine Innovationseinheit, die sich zum Ziel gesetzt hat, gerade im Bereich Cyber und IT Innovationen, innovative Lösungen in die Truppe zu bringen, vor dem Hintergrund, dass man festgestellt hat, naja, also wenn wir das so beschaffen, wie wir meinetwegen Panzer beschaffen, dann dauert es immer 20 Jahre und dann hängt man immer hinterher. Also große Herausforderungen im Beschaffungsbereich und wie du schon richtig sagst, naja, man begibt sich da in ein Umfeld, das jetzt nicht das Allerdynamischste ist. Ja, das ist schon durchaus richtig, wo was man da so aus den Nachrichten sieht oder was man in der Zeitung liest. Und wir haben die Frage gestellt, woran liegt es eigentlich? Ja, also was ist die Ursache? Und ich mache das ganz gerne an einem Beispiel fest. Wir haben uns ganz früh mit dem Thema Digitalpakt Schule auseinandergesetzt. Ja, die Corona-Krise ging los. Alle waren plötzlich irgendwie zu Hause, Homeschooling. Und alle Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Eltern und teilweise die Schülerinnen und Schüler selbst haben gesagt, ja, also so wirklich digital ist es bei uns in der Schule ja nicht. Wir bräuchten jetzt mal Laptops und Ähnliches. Und jetzt hat doch die Bundesregierung 6,5 Milliarden Euro in den Digitalpakt Schule gekippt. Wieso geht's denn nicht schneller? Woran scheitert's denn? Und die Herausforderung ist halt, dass der einfache Sachbearbeiter, die Sachbearbeiterin jetzt nicht plötzlich mehr Zeit am Tag hat, vergaberechtskonform zu beschaffen. Es wird immer noch Steuergeld ausgegeben, wenn da beispielsweise Laptops für Schulen gekauft werden. Und deswegen haben wir gesagt, der Engpass ist eigentlich nicht das Geld. Ja, also Geld ist ausreichend da und der Wille ist auch da und alle sagen, wir wollen digitalisieren, wir wollen transformieren, aber es muss eben vernünftig beschafft werden. Die Leute gehen nicht einfach online shoppen. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen dahin kommen, dass auch in der Beschaffung eine Automatisierung stattfindet und das eben im Zuge der Erstellung von Ausschreibungsunterlagen.
Okay, das heißt also, was kann ich mir darunter genau vorstellen in der Erstellung von Ausschreibungsunterlagen? Das bedeutet, dass quasi dieser institutionellen Einrichtung dabei geholfen wird, die Sachen, die eigentlich vorangetrieben werden, über Automatisierung dann tatsächlich zu bekommen dann auch? Also jetzt in dem Fall wie so Laptops oder was auch immer?
Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Bleiben wir bei den Schullaptops. Ja, also wir sprechen immer von der Vergabestelle. Also das sind die Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich dann am Ende einkaufen, wie wir sagen würden, im Privatwirtschaftlichen. Also die beschaffen. Und dann gibt es den Bedarfsträger, also jemand, der irgendwas braucht. Und nehmen wir in dem Fall mal den Schulleiter, der sagt, ich brauche 200 Apple MacBooks. Und so, jetzt bestell mal. So, das geht aber nicht nach dem Vergaberecht, dass ich dann einfach, weiß ich nicht, bei notebooksbilliger.de reinschaue und das mir irgendwie bestelle. Vermutlich gibt es auch die Stückzahl so einfach nicht, ja, so leicht verfügbar. Also es geht darum, dass das Vergaberecht mir vorschreibt, Moment mal, du gibst hier Steuergelder aus, dann kannst du das nicht einfach irgendwie deinem besten Buddy geben, sondern wir wollen, dass du eine bestimmte Anzahl von Angeboten einholst, dass du sozusagen produktneutral das ausschreibst. Warum muss es denn ein Apple MacBook sein? Ja, du darfst nach Vergaberecht im ersten Moment mal nicht Apple draufschreiben, dass du 200 Apple-Geräte willst, sondern du musst dem Markt möglichst die Gelegenheit geben, Angebote abzugeben und da sollen eben auch Angebote von Lenovo oder von Microsoft eingehen können und von unterschiedlichen Händlern, um ein möglichst breites Angebot und natürlich am Ende ein möglichst wirtschaftliches Angebot zu bekommen. Das steckt dahinter. So, und dann ist die Herausforderung, es gibt immer zwei Seiten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Du brauchst einen, der irgendwie grob Ahnung hat davon, was brauche ich denn, um eine Schule zu digitalisieren, beziehungsweise was muss so ein Laptop können, um ihn Schülerinnen und Schülern hinzustellen. Und dann gibt es eine zweite Person in der Organisation, die in der Beschaffung sitzt und sagt, wie wende ich das Recht jetzt sauber an? Und ganz häufig ist das allein schon die Herausforderung, dass die beiden miteinander sprechen, dass es diese beiden Expertisen überhaupt gibt. Also wir haben ganz oft im kommunalen Bereich unsere Lösungen ausgebracht und ja, das können kleine Gemeinden sein, die jetzt zum ersten Mal mit dem Thema Schul-IT-Beschaffung sich auseinandersetzen. So, und da sitzt jemand, der hat vielleicht vor 5 Jahren mal ein Feuerwehrauto gekauft und hat vor 2 Jahren das letzte Mal Reinigungsdienstleistungen irgendwie ausgeschrieben, um das Rathaus reinigen zu lassen. Und jetzt muss er noch Schul-IT kaufen. So, das heißt, das ist immer ein gewisser Mangel an Expertise, an fachlicher Expertise. Das ist auch ganz normal. Man wird, also der öffentliche Sektor wird da nie so sehr Experte sein wie der Markt. Und ich muss nach Vergaberecht handeln. Die beiden Dinge müssen zusammenkommen.
Okay, das heißt auch nicht so der einfachste Prozess, wie er sich so gestaltet, ne?
Das ist das, was wir gelernt haben und das ist auch das, was wir als Nadelöhr quasi identifiziert haben. Beschreib mal, was du da eigentlich brauchst. Also der Schulleiter sagt dir nur, ich habe doch gesagt, 200 MacBooks. Und der Beschaffer muss dann eben einordnen, naja, eigentlich muss ich ja draufschreiben, Laptops mit einer bestimmten Spezifikation, vielleicht so und so viel USB-Anschlüsse, vielleicht irgendwie eine bestimmte Bildschirmdiagonale. So, und das muss dann auch kompatibel sein mit dem, was ich sonst in der Schule habe. Das braucht eine gewisse Expertise, fachlich, aber ich muss eben beachten, dass ich nicht einfach ein Produktdatenblatt von Apple reingeben kann.
Okay, so, weil es ist wirklich etwas komplizierter, es ist ja nicht so ein Easy-Produkt, was mal irgendwie durchgereicht wird und dann funktioniert das mal eben. Sowas zieht natürlich auch in Bezug auf Growth auch ganz viele weitere Sachen mit sich, die halt da zukommen, wie Sales-Zyklen, die wahrscheinlich länger sind, weil es verschiedene Abteilungen muss und gerade weil es öffentliche Einrichtungen sind, sind die sowieso nie die schnellsten, also wahrscheinlich eher die langsamsten. Das bedeutet, auch da muss man immer ordentlich hinterher sein und so weiter und so fort. Jetzt hast du ja mal einen Überblick gegeben, wie sehen so ein paar Funktionalitäten aus. Natürlich sind die auch immer noch ein bisschen anders. Du hast nur ein Beispiel anschneiden können, aber ich glaube, jetzt hat man einen ganz guten Eindruck. Kannst du denn mal so einen Rundumblick geben, eigentlich das, was die Company, also das, was ihr darstellt in Bezug auf Teamgröße, wie viele Leute sind mittlerweile bei euch, seit wann gibt es euch?
Ja, gerne. Wir sind, ich habe gegründet im März 2020 und habe dann eine sehr lange Zeit eigentlich damit verbracht zu sagen, aus dem Gedanken, wir brauchen eine Plattform, die den öffentlichen Sektor, also den öffentlichen Auftraggeber und den Markt zusammenbringt, müssen wir erstmal überlegen, was ist denn eigentlich das Produkt? Ja, alle sprechen immer davon, dass sie eine Plattform bauen werden und wir haben gesagt, wir bauen die europäische Beschaffungsplattform. Aber die ersten, ich sag mal, 12 Monate mindestens haben wir damit verbracht, überhaupt uns zu überlegen, was bedeutet das denn als Produkt, als Lösung. Und inzwischen sind wir soweit, damit sind wir im Oktober letzten Jahres 2021 live gegangen, haben wir eine Software-as-a-Service-Lösung, die wir entwickeln. Wir haben einen Gedanken dahinter, dass wir tatsächlich eine Plattform sind, weil wir zwei Seiten, auf der einen Seite Marktteilnehmer, die Angebote beistellen und auf der anderen Seite Nutzer im öffentlichen Sektor, die ja sozusagen auf Knopfdruck ihre Unterlagen generieren, zusammenbringen. Ganz wesentliches Moment aber der, und so sieht auch unser Sales aus in Richtung öffentlicher Auftraggeber, wir wollen Jahreslizenzen unserer Lösung verkaufen, unserer Software-as-a-Service-Lösung. Wir sind inzwischen ein Team von 12 Mann, wachsen jetzt so langsam auf im Vertrieb und haben auch eine sehr lange Product Roadmap, sodass wir derzeit Unterstützung suchen im technischen Team.
Okay, das bedeutet Developer Ressourcen.
Richtig, das ist die eine wesentliche Herausforderung, genau.
Die ganz, ganz viele haben.
Genau.
Okay, aber auch so ein 12-Mann-Team muss man natürlich auch erstmal irgendwie stemmen können. Und das bedeutet natürlich, ich meine, klar, wenn man hier im Podcast mit bei uns sitzt, dann muss man schon irgendwie ein bisschen Growth haben. Das bedeutet aber nicht immer, dass man erstens profitabel ist und zweitens auch annähernd daran kommt. Wie sieht das aktuell bei euch aus? Also vielleicht erstmal vorher, weil die meisten schließen immer Finanzierungsrunden ab, das ist halt ja täglich Brot irgendwie. Habt ihr da auch was abgeschlossen? Seid ihr bootstrapped?
Leider nein. Wir sind tatsächlich nicht mehr vollständig bootstrapped. Wir haben ein paar Angel-Investoren an Bord genommen, die uns ehrlicherweise auch wirklich im Sinne von Angels helfen, unsere Bandbreite an Expertise zu erweitern, gerade hinsichtlich Sales, aber auch in Ergänzung, was Kontakte angeht in die Politik, weil so ein Thema, also bei unserem Thema ist es natürlich sehr relevant. Und da haben wir jetzt eine Pre-Seed-Runde gedreht, die wir auch gerade abschließen und sind ehrlicherweise das aber auch in der Planung nicht profitabel aktuell. Und sind jetzt stark davon abhängig, nachzuweisen, dass wir mit dem, was wir heute können, mit dem Produkt, was wir heute haben, dass wir da im ersten Schritt in Deutschland gut skalieren können. Und das ist unser Ziel für die nächsten Monate. Und dafür haben wir das Geld auch eingesammelt. Genau.
Ja, kannst du verraten, in welcher Höhe das war oder das ist? Also was habt ihr eingesammelt?
Wir haben auf jeden Fall eine, ja, ich kann es nicht, ich darf es momentan noch nicht genau sagen, wir haben eine ja, hohe sechsstellige Summe eingesammelt über die, okay, letzten, über die letzten Monate.
Schon. Genau. Ja, und ich finde es auch cool, dass du ehrlich dabei bist zu sagen, ihr seid noch nicht profitabel. Aber du kannst ja gleich mal ein bisschen darüber anfangen zu berichten, inwiefern ihr an der Profitabilität vielleicht kratzt, weil ihr verkauft Jahreslizenzen, da kannst du ja gleich auch nochmal sagen, oder kann ich auch sagen, die fangen ab 2000 Euro an. Mhm. Für so eine Jahreslizenz. Darüber haben wir dann noch nicht gesprochen, wie viel, wer kauft eigentlich so eine Jahreslizenz und wie viele Jahreslizenzen kauft so eine durchschnittliche Organisation, sagen wir jetzt einfach mal. Genau. Oder gilt eine Lizenz immer nur für eine Organisation, egal wie viele Leute damit kommen. Aber gerade dadurch, dass man einen hohen Revenue pro Kundenwert hat, gehe ich jetzt mal von aus, kratzt ihr, seid ihr nicht sehr weit davon weg, vielleicht in naher Zukunft profitabel zu werden. Das kannst du ja gleich nochmal quasi erläutern. Mhm. Worum ich mich jetzt kümmern würde, um worauf ich jetzt ein bisschen näher eingehen wollen würde, ist, so öffentliche Einrichtungen haben wir jetzt schon die ganze Zeit besprochen, das ist kein einfaches Brot, da können wir jetzt gleich über den Vertrieb auch reden, wie man diese Leute angeht, aber ich glaube, das, was für die Leute am meisten interessant ist, ist erstmal zu wissen, wie viele Leute nutzen denn jetzt aktuell überhaupt eure Software in Bezug auf eine Jahreslizenz, mhm, und gibt es da einen Unterschied? Das heißt, kauft jemand eine Jahreslizenz nur für die eine Einrichtung oder bringt der mehrere Leute mit sich? Weil das ist meistens der größte Punkt, der am Ende für Customer Success spricht bei Enterprise Softwares, weil das schon ein kleines Problemchen für die meisten ist.
Ja, das ist richtig. Hast du eigentlich schon sehr gut so skizziert. Also wir haben inzwischen etwas mehr als 80 registrierte Nutzer, die sich auch so circa 30 Organisationen, also 30 zahlende Kunden verteilen. Mhm. Und daraus kann man jetzt schon einen ganz guten Durchschnitt sehen. Also was wir mindestens immer sehen, sind zwei verschiedene Stakeholder-Gruppen, die unsere Lösung nutzen. Das ist einmal die Beschaffungsorganisation, nenne ich das mal, eine Vergabe- oder eine Beschaffungsstelle und mindestens ich würde mal sagen, ein Amt. Ja, das kann das Schulamt sein oder das kann irgendwie ein Bürgeramt sein. Also, dass man jemanden hat, der jetzt irgendwo einen Bedarf hat. So, das schlägt sich auch nieder in unserem, das ist eine weitere Frage von dir gewesen, in unserem Pricing. Also, wie gestalten wir das? Was bedeuten jetzt die Lizenzen? Wir haben ganz bewusst unser Pricing so gebaut oder jetzt aufgestellt, dass es sozusagen egal ist, wie viele Personen, wie viele Seats quasi in der Lizenz hängen oder in der Organisation erstmal sind. Wir sind zugegeben in relativ kleinen Organisationen unterwegs, also unsere Nutzer oder unsere Kunden sind Gemeinden, Landkreise, kleinere Organisationen auf Landesebene. Wir wollen aber den wesentlichen Mehrwert schaffen, und das ist ja auch unser Pitch nach draußen, dass man zusammenarbeitet, ja, dass diese beiden Bereiche Knowledge irgendwie zusammenkommen und dass man gemeinsam an einer Ausschreibungsunterlage arbeitet. Denn das, was wir bisher gesehen haben, was wir sozusagen im Prozess ablösen, ist so ein relativ langes E-Mail-Ping-Pong innerhalb der Organisation, dass man dann verschiedene Entwürfe hin und her schiebt. Deswegen haben wir gesagt, es ist ein wesentlicher Mehrwert unserer Lösung, dass man innerhalb der Organisation zusammenarbeitet. Wir bepreisen die unterschiedlichen Pakete daher nach, ich sag mal, insgesamt Beschaffungsvolumen beziehungsweise Anzahl der Ausschreibungen. Ja, also wir haben unsere einfachste Einstiegslizenz beinhaltet, das ist eine Jahreslizenz, mit der ich 15 Ausschreibungen, also 15 Beschaffungen sozusagen durchführen kann. Also 15 Mal passiert unsere Magic sozusagen, laufen die Algorithmen und ich kann auf Knopfdruck die Ausschreibung fertigstellen. Das Pricing berücksichtigt insofern eher die Größe der Organisation. Wir haben einige Kunden, bislang einige wenige, die sagen, naja, ich weiß jetzt schon in meiner Haushaltsplanung sozusagen, dass ich in den folgenden 12 Monaten deutlich mehr als 15 Ausschreibungen durchführen werde. Ich habe kein Interesse, jedes Mal durch diesen Prozess zu laufen, weil es, aus unserer Sicht wäre es ja egal, dann buchst du eben eine weitere Tranche dazu oder so und kaufst dir eine weitere Lizenz A15. Es gibt aber einige, die das dann auch zu schätzen wissen und das Incentive sozusagen nutzen, zu sagen, ja, dann kaufe ich mir eben gleich 50 oder so. Ja, also das ist die ist so ein bisschen bestimmt durch die Größe der Organisation. Die meisten sind aber bislang unterwegs in der, von der Größe her, einfach geschuldet der Größe mit unserer Basislizenz.
Mhm. Das heißt also, ihr staffelt das quasi nicht zwischen verschiedenen Nutzern, was oft der Fall ist, sondern nach Leistungsumfang. Auch sehr interessant, das mal zu sehen. Weil ehrlicherweise, ich finde, das ist so ein gespaltenes Schwert irgendwie. Manchmal freut man sich darauf, dass irgendwie pro Nutzer abgerechnet wird. Manchmal denkt man sich, boah, schon wieder der Nächste. Jetzt muss ich ein Teammitglied draufbringen, dann muss ich schon wieder 10 Euro bezahlen. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock zu. Und dann häuft sich das irgendwann. Und da geht es auch gar nicht so sehr um das Geld, sondern es geht sich immer darum, bei jedem Nutzer kommst du wieder in diese Art von Zahlungsprozess. Auch wenn du dem quasi nur einmal bestätigen musst, du denkst als Mensch automatisch daran, du merkst, dass du Kohle verlierst und das nervt dich irgendwann.
Und das wäre, glaube ich, also da, ja, das wäre bei uns sozusagen tödlich im Sales-Prozess, eben weil wir mit öffentlichen Auftraggebern zu tun haben, wo in der Organisation und in der Gesamtheit unserer möglichen Nutzer nur ganz wenige am Ende überhaupt ja quasi die Befugnis haben, jetzt da irgendwie zu klicken oder mit uns in Kontakt zu treten und zu sagen, wir brauchen wieder mehr. Das heißt, wir haben als Vertragspartner immer ganz bestimmte Stakeholder, wollen aber gerade durch die Tatsache, okay, es ist jetzt nicht irgendwie durch die Anzahl der Seats limitiert, befeuern, dass wir sagen, übrigens, haben Sie schon gesehen, im Schulamt hat es jetzt hervorragend funktioniert. Man hat jetzt hier gerade für 60.000 Euro Laptops bestellt. Was ist denn mit Ihrer nächsten Beschaffung von, weiß ich nicht, Monitoren im Bürgeramt? Lässt sich doch auch hervorragend über unsere Software lösen, sodass wir da dann so ein Word of Mouth generieren innerhalb der Organisation.
Ja, das ist natürlich auch super positiv. Also ein positiver Aspekt einfach. Ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Es könnte auch andersrum funktionieren. Das will ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, je größer die Zielgruppe anhand der Nutzer ist, und am Ende hast du eh immer meistens nur ein, zwei Buyer, die das, oder einer, der kauft's.
Genau.
Entscheider sind dann wahrscheinlich immer noch ein paar mehr. Aber wenn der halt irgendwie dafür sorgen muss, 1000 Nutzer drauf zu bringen, das ist ja auch das meiste Problem von diesen Enterprise-Softwares in Bezug auf Customer Success, weil du ständig hinterher sein musst. Weil wenn er das nicht macht, kannst du dich zwar über den Sale freuen, aber dann ist er nach einem Jahr, verlängert er die Lizenz nicht.
Richtig, und wir haben auch schon selbst im initialen Prozess merken wir, dass wir bei unserer durchaus sehr speziellen Kundengruppe gut daran tun, eher, ich nenne das immer, so einen Pull-Effekt zu generieren und keinen Push. Also wenn wir jemandem erklären, wir haben hier eine neue Beschaffungssoftware, dann sagen die, um Gottes Willen, bis ich das ausgerollt habe, das hat bei SAP anderthalb Jahre gedauert. Haben wir gesagt, um Gottes Willen, das ist nicht unser Interesse, hier irgendwie so eine organisationsweite Lösung auszurollen und das jedem irgendwie aufzudrücken. Das brauchen sie auch gar nicht. Identifizieren Sie mal lieber die ein oder zwei, die ein bisschen fortschrittlicher denken, die innovativ sind und sagen, naja, wenn wir coole Lösungen brauchen, dann müssen wir vielleicht auch in der Beschaffung eine gute Lösung einsetzen, eine digitale Lösung. Lassen Sie uns lieber die identifizieren, machen wir mit denen einen Piloten, machen wir so ein Leuchtturmprojekt und dann merken andere, statt zwei Wochen irgendwie E-Mail-Ping-Pong hier hin und her zu schreiben, habe ich inzwischen innerhalb von einer halben Stunde irgendwie meine Unterlage fertig. Das will ich auch haben. Ja, also lieber so ein Pull auch haben wollen, Effekt als, Leute, ihr müsst jetzt standardmäßig alle diese Lösung nutzen.
Ja. Ja, sehr, sehr positiv. Ich würde jetzt gerne auf den Aspekt kommen, wie kommt man denn jetzt dazu und was war der Way to go für euch in Bezug auf Growth, wirklich auf diese 30 öffentlichen Einrichtungen, hast du jetzt genannt, roundabout, überhaupt zu kommen? Salesmäßig sowie marketingmäßig, dass die Leute auf dich aufmerksam werden, dass die Leute auch dem Produkt vertrauen und dann eine Jahreslizenz kaufen. Vielleicht kannst du mal mit einer Sache anfangen, die in Bezug aufs Marketing extrem gut bei euch funktioniert hat, um vielleicht in den Umlauf bei vielen öffentlichen Einrichtungen zu kommen, weil ich mir halt vorstellen kann, erstens sind die wahrscheinlich nicht die digital affinsten. Und zweitens sind die vielleicht auch nicht immer die 24 Stunden erreichbar sind.
Richtig. Und dann kommen wir, das wäre der zweite Punkt, den ich jetzt hinsichtlich Marketing gemacht hätte, auch noch zu sehr speziellen Kanälen, die wahrscheinlich die wenigsten Hörer hier überhaupt bisher auf dem Schirm hatten. Also insofern sage ich schon immer, wir sind die Weirdos, die für den öffentlichen Sektor arbeiten. Da sind selbst die Marketingkanäle sind speziell. Aber ich würde gerne noch eine Sache davor schieben. Du hast ja gefragt, okay, wie ist denn eure Historie? Wie ist das Ganze entstanden? Und ich habe gesagt, also anfangs habe ich nach einem Jahr, habe ich immer gesagt, wir haben jetzt ein Jahr ziemlich viel rumgeeiert. So, das klingt total negativ. Aber wenn ich heute zurückschaue, wer unsere Kunden geworden sind, dann war dieses Rumeiern eigentlich sehr positiv im Sinne von, wir haben nicht von Anfang an irgendwelche Sales-Gespräche geführt, sondern wir mussten ja selbst erstmal verstehen, wo liegt denn genau dieser Schmerz? Wenn ich Zeitung lese, merke ich, öffentliche Beschaffung funktioniert nicht. Muss man irgendwas anders machen. Aber wo muss ich ihn anfassen? Und wir haben eigentlich eher so Interviews geführt und das war auch unser Approach. Wir sind auf die Leute zugegangen mit einem Interesse. Erklären Sie uns doch mal, wo ist denn Ihr Nadelöhr? Wo ist denn die Herausforderung? Wo ist die Schwierigkeit? Und so haben wir bis auf die Ebene von Features teilweise, also Feature-Ideen in diesen Gesprächen generiert und waren damit am Anfang erstmal präsent mit dieser Idee bei den Menschen. So, da hatten wir ja keine Lösung, die wir denen hätten zuspielen können. Aber wir haben heute Kunden, die frühzeitig, sogar 2020 schon mit uns im Gespräch waren und von uns gehört haben. Und was wir im Nachhinein machen konnten, war natürlich zu sagen, so, pass mal auf, wir sind hier ihr relativ junges, dadurch aber auch recht dynamisches, agiles Startup. Wir haben genau das umgesetzt, was ihr uns gesagt habt, wollte das jetzt kaufen. Und das hat relativ oft zum Erfolg geführt, weil wir eins zu eins das gemacht haben, was sie uns gesagt haben, was ihnen fehlt. Ja, so, das ist eine, also ich würde sagen, frühe Infogespräche in spätere Sales-Gespräche zu wandeln. Ja, das war, hat sich einfach so ergeben. Also rückblickend hätten wir das noch intensiver machen können oder noch strukturierter wahrscheinlich. Und dann, um Aufmerksamkeit zu generieren, also zu unserem Markt muss man verstehen, wir sind jetzt nicht die Ersten, die sagen, in der öffentlichen Beschaffung bauen wir eine Softwarelösung. Es gibt beispielsweise unheimlich viele sogenannte Vergabelösungen, so elektronische Vergabeplattformen. Da geht es immer darum, wie beschaffe ich? Ja? Also da wird der Prozess abgebildet zwischen einem Bieter, ja, oder vielen Bietern am Markt, die sich registrieren können, die sozusagen ihr Angebot nicht mehr per Fax einreichen müssen, ja, sondern in der Lage sind, erstmal die Informationen zu bekommen. Ah, da gibt es einen öffentlichen Auftraggeber, der hat einen Beschaffungsbedarf, der hat einen Bedarf und wird das hier ausschreiben oder schreibt es hiermit aus. Ich kann mich darauf sozusagen bewerben. Das gibt es schon lange. Und wir haben gemerkt, okay, unser Schwerpunkt oder das Nadelöhr liegt eben nicht in dem, wie beschaffe ich, sondern in dem, was beschaffe ich eigentlich? Wie beschreibe ich das, was ich brauche? Ja, es hat sich bislang niemand damit auseinandergesetzt, zu beschreiben oder die Möglichkeit zu geben, produktneutral zu beschreiben, was man braucht. Die Präsenz von Lösungen war da, aber und die sind auch teilweise sehr verbreitet gewesen, haben sich sozusagen über die letzten 20 Jahre eine Marktpräsenz erarbeitet. Uns kannte aber kein Mensch. Ja, also wenn ich gesagt habe, GovRadar oder wie unsere deutschen Kunden eher sagen, GovRadar, ja, das kannte niemand. Und wir haben überlegt, wie können wir mit den wenigen Ressourcen, die wir ja nun mal haben, ja, begonnen mit Bootstrapping und dann also ich sag mal mit eigenem Investment aus meiner Tasche und dann ein paar ersten Investoren, wie können wir das möglichst effizient nutzen? Und da war klar, wir brauchen jetzt keine TikTok-Kampagne bei unseren Kunden, ja, oder also die selbst SEO oder irgendwie eine Google Ads-Kampagne war relativ irrelevant, weil wir schnell gemerkt haben, so funktionieren die gar nicht. Wir haben aber auch die wenigen Marketingkanäle für uns recht gut identifiziert. Wir haben zum Beispiel gesagt, LinkedIn wäre doch super. So, und dann haben wir überlegt, ja, aber ist ein deutscher Beamter, der für Beschaffung zuständig ist, ist der überhaupt auf LinkedIn? Naja, in wahrscheinlich 95% der Fälle würde man sagen, nein, sind die nicht. Ja, wenn es gut läuft, sind sie vielleicht bei Xing, ja. Aber selbst das nicht, kein öffentliches Profil. So. Dann haben wir aber festgestellt, dass die 5%, sage ich jetzt einfach mal, ja, die bei LinkedIn sind, mit denen kann man unheimlich gut über innovative Softwarelösungen im Beschaffungsbereich sprechen. Da war LinkedIn also wie ein natürlicher Filter. Diejenigen, die für sich für sowas interessieren, sind eben auch diejenigen, die, ich sag mal, ein bisschen fortschrittlicher sind, irgendwie ein Profil haben bei LinkedIn, sich da inhaltlich über Themen austauschen. Und das ergänzt um sehr spezielle themengerichtete Webinare. Da gibt es ein paar Player, die bekannt sind in der Szene. Es gibt zum Beispiel das Kompetenzzentrum Innovative Beschaffung. Ja, das ist aufgehängt beim Bundeswirtschaftsministerium. Klingt unheimlich sperrig, aber das sind, wenn die Webinare veranstalten, dann wussten wir, okay, da sind genau unsere Kunden drin. Oder was auch total unsexy klingt, aber tatsächlich gelesen wird, ist die Zeitung Behördenspiegel. Ja, das ist eine physische Zeitung, die wirklich in den Amtsstuben liegt und gelesen wird und auch hochwertig ist. Dann haben wir natürlich gesagt, okay, da müssen wir auch rein. Ja, also nicht TikTok, sondern Behördenspiegel. Das ist eben das Besondere unserer Branche.
Also du hast ziemlich viele Sachen angeschnitten, die ich sehr spannend finde. Erstens, ich würde gleich ganz gerne von dir wissen, wie bekomme ich denn Leute dazu, erstmal mit mir über ein Produkt zu reden, was es noch gar nicht gibt. Und denen dann später das Produkt, wenn es fertig ist, auf dem Silbertablett zu präsentieren. Das ist ja das Beste, was du machen kannst. Das erwähnen wir ja auch ziemlich oft. Also das Produkt entsteht ja durch den direkten Kundenkontakt quasi.
Manchmal kann ich ein konkretes Beispiel zu machen. LinkedIn-Verbindung und dann sage ich, Herr Lehnert, spannendes Profil. Habe ich natürlich gefiltert nach einer bestimmten Rolle in der Organisation, ja, Beschaffung, Vergabe, ähnliches, Digitalisierung oder dann zum Thema verantwortlicher Digitalpakt Schule oder so. Herr Lehnert, spannendes Profil, würde mich freuen, wenn wir uns mal austauschen könnten darüber. Das war der initiale Kontakt und bei denjenigen, die darauf reagiert haben, habe ich dann gesagt, wir bauen gerade. Das war natürlich ein bisschen übertrieben, weil so richtig dran gebaut haben wir noch nicht, sondern wir haben überlegt, wie wir es dann bauen. Wir bauen gerade eine Softwarelösung zur automatisierten Beschaffung. Hätten Sie da mal eine halbe Stunde Zeit, sich auszutauschen? Und jetzt kann man, welche Klischees auch immer man jetzt bedienen will, zum Beamtenstand. Viele haben sich Zeit genommen, ja, und haben gesagt, ja klar, eine halbe Stunde Videocall, überhaupt kein Problem. Ehrlicherweise habe ich 2 Wochen vor dem ersten Corona-Lockdown gegründet und dachte dann so, boah, also das wird jetzt aber spannend, wie ich überhaupt an die rankomme. Aber es hat sich zum Glück relativ schnell etabliert, dass man irgendeine Videokonferenzlösung gefunden hat, dass man mit den Leuten, auch wenn man sie nicht kannte, also da auch, genau, dass man irgendwie einen Zugang hatte über Telefon hinaus. Ja, und so habe ich Informationen bekommen und natürlich auch die Kontakte irgendwo abgelegt, ja, dass wir im Nachhinein wieder drauf Zugriff hatten.
Interessant, weil ich hätte niemals gedacht, also ja, anhand bestimmter Schlagzeilen funktioniert das bestimmt. Wenn ich so jemanden aus dem deutschen Marketingbereich anschreibe, werde ich nie angenommen. Zu 1000% wird das nicht funktionieren, weil jeder da draußen genau solche Nachrichten bekommt.
Ja.
Wahrscheinlich wird jeder überflutet mit Headhuntern und das Ganze macht es natürlich dann umso schwieriger, an die passenden Leute halt eventuell zu kommen. Natürlich ist dieser Anreiz, in einen Call zu kommen und nur darüber zu sprechen, Feedback auf ein Tool zu geben, was es noch gar nicht gibt, ein anderer, als wenn du dem direkt schreiben würdest, ey, hör mal zu, wir haben hier ein Tool.
Richtig.
Wäre das vielleicht implementabel für dich in deinem Unternehmen? Dann ist das doch schon etwas, wo wahrscheinlich die Leute auf Abschuss gehen oder sagen, ey, da habe ich vielleicht nicht so Bock drauf. Aber kannst du denn, also hast du denn konkrete Zahlen im Kopf, wie viele Leute du da so angeschrieben hast und wieso wirklich die Response war? Weil das würde mich jetzt auch selber mal interessieren. Wir machen es sehr viel für Kunden, aber in einem ganz, ganz anderen Bereich.
Also ich müsste ich auswerten und mal in ganz alte, ich sag mal, LinkedIn-Konversationen gehen. Grobe Schätzung. Also ich glaube, ich habe insgesamt Interviews geführt, da waren dann auch Telefonate dabei, waren schon so über 200, bevor wir, oder 200, 250, bevor wir ein Tool irgendwie live hatten, bevor ich irgendwas, also da war klar, dass es kein Vertriebsgespräch ist. höchstens annähernd in die Richtung, dass wir gesagt haben, ja, wollen Sie das vielleicht gemeinsam mit uns irgendwie entwickeln, ja, so dass man, dass ich halt Geld eingesammelt hätte für die Entwicklung. Also da muss ich mal eine Lanze brechen für die, für den öffentlichen Sektor. Wie gesagt, mit diesem natürlichen Filter der, ich sag mal, bin ich überhaupt auf LinkedIn, ja, waren die recht responsive. Ich würde mal sagen, mit einem Drittel derer, die ich über LinkedIn angeschrieben habe, habe ich tatsächlich auch Gespräche führen können. Und habe, ja, ich habe, also wer, Vorteil war, das befeuert sich ja nach und nach. Also in dieser frühen Phase, so Product Market Fit, ja, was brauchen die denn überhaupt? Bin ich ja mit jedem Gespräch wieder schlauer geworden und konnte wieder was einwerfen, was dem Gegenüber die das Gefühl gegeben hat, okay, der kennt sich aus, der weiß, wovon er spricht, und es ist halt auch ein sehr starkes Nischenthema. Ja? Also ich habe immer gesagt, naja, wir bauen halt jetzt nicht irgendwie eine App im Consumer-Bereich, sondern öffentlicher Sektor und dann auch noch sehr speziell Beschaffung, wo wir wussten, und das hat auch geholfen, das ist ein weiteres Thema, wo wir wussten, es gibt ein, also es ist Druck da im Zuge dieses Digitalpakt Schule. Ja, das haben wir Anfang letzten Jahres ganz oft als Aufhänger genommen. Wie läuft es denn bei Ihnen so bei der Schuldigitalisierung? Weil wir wussten ja, es läuft nicht. Ja, also brauchst du ja nur irgendwelche Statistiken angucken oder brauchst du irgendwie Zeitung lesen. Dann konnte man irgendwelche Google News sich abonnieren und sagen, Digitalpakt Schule, Beschaffung. So, und dann wusste ich, da kann ich anrufen und kann nachhaken, woran scheitert es denn? Und so haben wir uns immer weiter angenähert, auch was das Produkt angeht.
Okay, das heißt also, Leute kalt angeschrieben, Leute irgendwie in Calls geholt. Das ist halt das, was ich die ganze Zeit meine. Heute im Vertrieb kommt es eigentlich nur darauf an, auf welche Art und Weise bekommst du einen Termin. Mhm. Weil bist du in einem Termin drin, ist deine Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und je nachdem, wie gut du bist und wie schlau du bist, kannst du immer einen Turn machen auf ein bestimmtes Thema. Das heißt, selbst wenn du Leute anschreibst und die versuchst, einen Termin zu bekommen, wo es gar nicht um dein Produkt geht und es ist irgendwas anderes, kannst du den Turn machen zu deinem Produkt und daraus automatisch Sales Call machen.
Richtig. Also würde ich so bestätigen, würde ich auch für unseren Fall bestätigen. Ich habe ehrlicherweise, habe ich sogar mit dieser Herangehensweise, bin ich noch weiter gefahren, als wir schon ein Produkt hatten. Als ich also wusste, das ist eigentlich ein Sales Call, ja, oder das ist eine Sales-Anbahnung, dass ich gesagt habe, mich interessiert einfach Ihre Meinung. Und dann habe ich ja im Call schon gemerkt, habe ich da einen wunden Punkt getroffen. Wir haben ja, übrigens genau. Folgendes. Und dann sagte er, ja, also wenn es sowas gäbe, wäre sensationell, weil heute brauche ich irgendwie zwei Wochen und dann kann ich das ja in einer halben Stunde, zeigen Sie doch mal. Ja, und wenn man dann irgendwas in einer Live-Demo mal kurz
vorzeigen kann. Komischerweise hast du das dann irgendwie.
Ja, weißt klar, genau. Also in dem, dann später in dem Stadium waren wir dann so weit, ja, dass ich wenigstens auch irgendwas zeigen konnte, ja, also nicht nur draußen rumlaufen musste und irgendwie drüber philosophieren. Ja, und das war dann irgendwie sehr passend. Das war eine gute Selektion der Ansprechpartner, das war wichtig. Aber es war auch eine Selektion dahingehend zu verstehen, wer hat denn den Druck? Weil du hast, da muss ich nochmal so ein bisschen in Sachen, also was uns geholfen hat im Sales insgesamt oder in der Ansprache, auch im Go-to-Market, ist, ich nenne es mal, die Psychologie unserer Kunden. Wir haben einen sehr speziellen Kundenkreis, ja, und wir haben schon uns viel mit, ich sag mal, so Sektorexperten, Industrieexperten, die sich in dem Feld bewegen, auseinandergesetzt, um zu verstehen, wie ticken die Menschen denn. Und da muss man einfach verstehen, wenn ich Sales im öffentlichen Sektor machen will, dann ist das eben nicht so, irgendjemand hat mal gesagt, naja, ich demo das und dann zwei Wochen später rufe ich an und sage, so, Frau Staatssekretärin, wollen Sie jetzt das kaufen oder nicht? Ja, das funktioniert nicht. Und es gibt auch auf egal welcher Ebene, es gibt ganz selten, niemand hat ja ein Incentive, jetzt in unserem Fall, plötzlich schnell oder innovativ zu beschaffen. Da gibt es ja keinen Bonus am Ende des Monats oder, weiß ich nicht, Mitarbeiter des Monats, den man sich dann ins Büro im Amt irgendwie hängt. Das findet nicht statt. Ja? Das heißt, ich muss die eigentlich da abholen in ihrem Bedürfnis nach, in unserem Fall, Sicherheit. Ja? Deutscher Beamter erstmal nichts falsch machen. Ja? Du musst vergaberechtskonform beschaffen. Wir sorgen dafür, dass du immer vergaberechtskonform bist. Ja? Super. Und nicht Also nicht, also ganz, ganz vorsichtig sein im Angang, weil man muss immer im Hinterkopf, also was wir immer von Anfang an geschult haben auch ist, die geben nicht ihr eigenes Geld aus. So, das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zu deinem Budget im Privatwirtschaftlichen. Also das ist Steuergelder und deutscher Beamter ist vorsichtig und das einzige Incentive, was der hat, ist nicht, seinen Job zu verlieren. Jetzt mal ganz hart gesprochen. Und da haben wir versucht, ihn mit unserer Lösung abzuholen und haben dann immer gesagt, nicht irgendwie Automatisierung sorgt dafür, dass sie mit allem schneller sind und dann können sie 18% der Leute rausschmeißen. Ja, das kannst du in der Strategieberatung machen. Das interessiert im öffentlichen Sektor keine Beamte, wird ja nicht rausgeschmissen. Also da muss er schon irgendwie den Goldlöffel klauen oder weiß ich nicht. So, und das heißt, Sicherheit geben im Umgang mit dem Recht. Und wir haben immer gesagt, wir gießen eigentlich Recht in Technologie, sodass du es auf Knopfdruck kriegen kannst. Und wenn du den Schmerzpunkt erwischt hast, in dem Fall war das halt im Digitalpakt Schule, wieso fließen die Gelder nicht ab? Die ganze Republik hat geschrien, 6,5 Milliarden Euro sind da, sie kriegen es nicht hin, sie kriegen es nicht umgesetzt, warum nicht? Und dann hast du Druck auch auf Bürgermeisterebene und so und musst immer nur den einen finden, der dann sagt, wir müssen jetzt hier mal schnell. So, das sind genau die richtigen.
Okay, das heißt also, durch die ganzen Calls, die ja quasi entstanden sind, wo die Leute ja, ich sage jetzt mal, in Umfragen geholt hast, sind am Ende des Tages auch viele Sales entstanden. Kannst du mal darüber sprechen, wie das denn heute bei euch funktioniert? Also wie macht ihr denn heute knallhart Sales? Immer noch auf demselben Weg? Also schreibt ihr immer noch Leute an und macht das auf die Art und Weise? Oder hat sich dort was effektiv geändert?
Ja, da hat sich was ganz wesentlich geändert. Ich würde mal sagen, wir sind aus der Findungsphase raus und so ein bisschen in die Skalierungsphase gekommen. Also Findung des Produkt-Market-Fits, das war immer noch so unklar, welches Feature genau zählt denn jetzt oder ist wertvoll im Pitch. Und jetzt sind wir inzwischen so weit, dass wir das relativ genau wissen und haben vor diesem Hintergrund auch, ist mein Kollege Zeon an Bord gekommen, das ist unser Head of Sales, der jetzt ja, den wesentlichen Auftrag hat, ein Sales-Team aufzubauen und zu skalieren. Und da ist der primäre Kanal ist wirklich die telefonische Direktakquise. Ja, also wir arbeiten da mit ein paar im Moment noch Teilzeit SDRs, die wirklich rausgehen. Und das ist ein weiterer Vorteil eigentlich unserer Branche. Die Kontaktdaten sind ja öffentlich. Du kannst ja bei jedem Amt bei jeder Kommune auf der Website
gucken. Kannst du die reinziehen?
Wie erwische, also ist jetzt nicht einfach und ist nicht automatisierbar, weil jede Website sieht natürlich wieder anders aus. Aber ich kann relativ
ist automatisierbar, weil wir das machen. Aber ja, okay. Ich verstehe, was du meinst.
Ja, also du musst halt den passenden Stakeholder, der sitzt vielleicht immer so ein bisschen in einer anderen Abteilung, ja, jedes Haus ist anders strukturiert. Aber grundsätzlich kommst du relativ gut an. Also verglichen mit der privaten Wirtschaft kommst du gut an Kontaktdaten. So, und dann
die laufen dann für euch raus.
Genau, wir im ersten Schritt telefonieren wir, erläutern kurz, der SDR erklärt quasi, was unser Ansatz ist, was unser Tool kann und versucht, Demos zu generieren für unseren im Moment im Wesentlichen Head of Sales, beziehungsweise dann für einen Seller, der das Tool vorstellt. Also wir wollen relativ also schnell hinkommen. Genau. Wir wollen schnell hinkommen zu Show, Don't Tell. Ja, also die Leute verstehen es am besten, wenn sie unser Tool einfach sehen und nachvollziehen können. Ah, das ist so eine kleine Ampel, die springt von Rot auf Grün. Grün ist für mich alles Frieden. Ja, dann kann ich rausgehen und das Ding finalisieren. Rot ist noch nicht ganz vergaberechtskonform, weil ich zu wenige Angebote kriegen würde. Und das, wenn sie das sehen, dann ist es sehr einfach nachvollziehbar.
Kannst du dazu ein paar Details geben, zum Beispiel, wie lange braucht es und wie viele Leute müssen die das für euch machen, auch machen und vor allen Dingen, wie viele beschäftigt ihr davon? Weil das ist ja auch schon, auch wenn die Teilzeit angestellt sind, schon ein hoher Kostenpunkt, oder?
Richtig, also das ist im Moment die größte Herausforderung. Wir kommen ja quasi von null, also Bestandskunden sind jetzt, also jetzt haben wir 30 Kunden, aber es ist nicht so, dass wir irgendwie aus dem letzten Jahr irgendwas irgendwie schon mitgenommen hätten. Das heißt, im Moment, das führt auch dazu, dass wir da so aktuell in dem Modell noch nicht profitabel sind, aber skalieren wollen. Und das wird natürlich überjährig sein. Ja, also wir werden jetzt nicht einfach Ende des Jahres profitabel sein, weil es noch, es ist zwar dann exponentiell, aber nicht so steil. Der einzelne, ich sag mal, Bereich im Sales-Team, ein SDRler und ein Seller oder zwei SDRler, ein Seller generieren so und so viel Umsatz. Und wir können uns dadurch dann schon wieder, das ist ein Skalierungshebel, können uns dann wieder weiteres Personal daraus generieren.
Richtig.
Aber natürlich mit einer gewissen Zeit. Also ich bin auch gerade dran, diese Planung zu überarbeiten, jetzt mit den aktuellen Annahmen. Und da sind ja wesentlicher Hebel, ist, dass wir da tatsächlich das eine Kombination von Sales-Kollegen wieder ermöglicht, dass wir weitere einstellen können. Der durchschnittliche Auftragseingang, ist ja mal, also welche Lizenz verkaufen wir zwischen 2.000, 5.000 und irgendwie unsere Enterprise-Lösung. Das wollen wir natürlich auch heben, aber dafür braucht es dann wieder auch den Rückgriff auf das Produktteam letztendlich. Ja, welche weiteren Features können wir andienen? Bei uns ist ganz wesentlich momentan, wir bieten momentan sozusagen Lieferleistung, nennt sich das im Fachjargon, also alles, was wirklich physisch Hardware geliefert wird, bilden wir in unserem Tool ab oder kommen immer mehr Warengruppen hinzu. Was wir im Moment vorbereiten, ist die automatisierte Ausschreibung von Dienstleistungen. Das ist ein völlig anderes Thema für uns, was das Produkt angeht, weil, so wie das heute funktioniert, du hast es ja auch gefragt, also im Hinblick auf die Ampel und so, wir haben eine riesige Produktdatenbank, die dahinter liegt, weil wir sicherstellen müssen, dass wir immer produkt- und marktneutral sind. Wir können jetzt nicht sagen, wir haben drei Anbieter, die uns ihre Daten liefern. Das wäre ja eine Eingrenzung oder Einschränkung des Marktes, sondern es ist eine große Produktdatenbank, die wir nutzen und die einen Abgleich macht. Im Sinne Online-Shopping gibst du dein Referenzmodell ein, wie das eingangs besprochene MacBook. Ja, und dann sagt dir unser Tool erstmal, deine Ampel ist rot, weil so wie du das hier beschreibst, mit allen Parametern, die in der Produktdatenbank rauskommen, wirst du 5 Modelle angeboten kriegen von einem Anbieter, das ist in dem Fall Apple. So, und wenn du jetzt anfängst, diese Schieberegler bei uns im Tool auseinanderzuziehen und zu sagen, naja, ich brauche jetzt vielleicht nicht genau 13,2 Inch Bildschirmdiagonale, sondern irgendwas größer als 13, wenn du diese Veränderung vornimmst, siehst du unmittelbar, und das ist ein hoher Wert für unsere Nutzer, siehst du sehr transparent, was bedeutet das am Markt? Ah, jetzt ist meine Ampel vielleicht schon orange bzw. ist grün, weil ich 4 Hersteller habe, das heißt auch ein Microsoft oder Lenovo sind in der Lage, ein Angebot abzugeben. Das bedeutet aber immer, dass wir abhängig sind von guten Produktdaten. So, und die gibt es im IT-Bereich unheimlich gut. Und alles, was darüber hinausgeht, lernen wir jetzt nach und nach, wie aufwendig ist es, diese Produktdaten zu generieren. Also die kaufen wir, in dem Fall kaufen wir die zu. Das ist ein Anbieter von Produktdaten. Und die nächste Ausbaustufe wird jetzt eben sein, dass wir auch Anbietern ermöglichen, ihre Produktdaten reinzuladen. Das ist jetzt gerade in der Diskussion, wie können wir unsere Lösung auch für das Bundeswehrumfeld nutzbar machen, ist ja im Gespräch, 100 Milliarden Euro sollen möglichst effizient eingesetzt werden. Das ist ja auch alles, muss alles vergaberechtskonform beschafft werden. Und es gibt jetzt keinen Datenanbieter, der dir irgendwie die Produktdaten von Munition liefert. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, wie kriegen wir das dann selbst über eine Schnittstelle in unsere Datenbank.
Okay, das heißt auch wieder sehr komplizierte Prozesse, aber das bedeutet natürlich auch, dass da gutes Potenzial ist, gerade bei der Bundeswehr, was man sich definitiv da wieder abkneifen kann. Ich möchte noch mal auf die Sales zurückkommen, weil ich würde da gerne, wenn wir gleich Richtung Schluss kommen, etwas tiefer einsteigen wollen. Weil Skalierung im Enterprise, gerade weil viel über Personal geht, Vertriebler, ist ein skalierfähiges Modell sehr schwierig zu finden, weil du brauchst mehr Vertriebler, die mehr verkaufen. Und mehr Personal, die mehr Cold Calls machen.
Ja.
Kannst du mal ein Beispiel geben, wie viele ihr beschäftigt und was euch das so im Monat kostet und was diese Vertriebler als Team auch reinspielen müssen im Monat?
Ja, roundabout? Also was sie reinspielen müssten, kann ich sagen. Da bin ich auch offen, dass wir da noch also absolut in den Anfängen stecken und jetzt gerade wieder 2 Juniore-Kolleginnen und Kollegen onboarden, die dann unser Head of Sales halt auch coacht, vor allem inhaltlich coacht. Also auf der einen Seite wie mache ich Sales, aber auch wie tickt unser spezieller Kunde.
Ja, natürlich.
Wir haben jetzt gesagt, nehmen wir mal so ein Drei-Personen-Team, ja, zwei SDAler, ja, ein Seller, wird uns ungefähr kosten, davon sind die SDAler sind meistens nicht ganz Vollzeit, teilweise auch als Werkstudenten angestellt. Nehmen wir mal so eine Kombination 15.000 Euro brutto mit, also wirklich was ich an inklusive Lohnnebenkosten habe. So, das wäre etwas, was ich mir natürlich wünsche, dass das im Monat reinkommt. So, wenn die jetzt unterwegs wären und angeleitet sind, sagen wir mal, ist das Ziel, dass die, das sind dann 7,5 Lizenzen verkaufen. So, da sind wir noch nicht. Ja, das
muss im Monat, ne?
Genau, ja. Also neue Jahreslizenzen, aber in einem Monat.
15.000 Kosten und die müssen sie natürlich wieder reinspielen.
Das wäre,
wir rechnen immer im Monat, ne?
Richtig, genau.
Okay.
Hätte ich dazu sagen sollen. Also monatliche Kosten, und das würde bedeuten, wenn wir im Moment von 2.000 Euro durchschnittlichen Auftragseingang eingehen, weil die meisten eben diese Basislizenz kaufen, ja, dann brauche ich 7,5 Lizenzen, die ich verkaufen muss.
Wir haben auch in 4 Wochen, das muss ich dazu sagen. Bei einem Sales Cycle, der müsste in 4 Wochen sein.
Ja, gut, also da rechne ich jetzt wir gehen jetzt von einem, das ist auch so, wir haben einen gefüllten Sales Funnel, ja. Das heißt, die jetzt heute, ja, guter Punkt. Also das, was die SDAler an Demos generieren, mag in 4 oder 6 Wochen sein. Das heißt, der Sales Cycle ist länger. Du hast es ja anfangs angenommen, der öffentliche Sektor ist jetzt ist halt gerade mal Osterurlaub, ja, so.
Oder krank.
Herr Schulze ist nicht erreichbar, und dann ist auch Ende der Diskussion. Im privaten Unternehmen wird zu sagen, wer ist denn der Vertreter? Das ist halt einfach so, ja, rufen Sie in 4 Wochen wieder an. Ja, so.
Ja, genau.
Das heißt, die Sales Cycles sind länger, aber wir haben inzwischen sind wir so weit, dass wir in unseren verschiedenen Stages den Funnel sozusagen gefüllt haben. Heißt aber auch in deiner Logik richtig, die Abschlüsse, die wir in diesem Monat machen, die zu diesen 15.000 Euro beitragen, die sind im Zweifelsfall, würde ich jetzt mal schätzen, müsste ich mit meinem Kollegen Rücksprache halten, aber die sind wahrscheinlich vor 2 Monaten war der Erstkontakt. Ja, also wir werden besser, unsere Sales Cycles werden kürzer, aber wir haben wahrscheinlich kommen von einem Durchschnitt von über 3 Monaten sind wir jetzt vielleicht bei 6 bis 8 Wochen, ja, weil wir strukturierter geworden sind in unserem eigenen Prozess, weil wir eine gewisse Aufmerksamkeit haben, weil wir ein bisschen, also das ist noch sehr gering, auch da werden wir noch einen Hebel ansetzen, Marketing fahren, ja, aber also wird besser, aber Sales Cycles, öffentlicher Sektor, man braucht einen langen Atem, das ist definitiv so.
Das ist auch das, was ich nur meine, weil du bist dann Cashflow-mäßig vielleicht, geht es halt darum, wann fließt das Geld,
ja,
und Long-Term, selbst wenn sie 10 Abschlüsse machen, denkst du eigentlich, du bist gerade gut dabei, aber du wirst den ersten Monat definitiv defizitär laufen.
Richtig.
Wahrscheinlich sogar den zweiten.
Ja.
Und diese Power brauchst du halt und dieses Kapital brauchst du, damit du es auf Dauer machen kannst. Und wenn du dann zu einer Skalierungsphase kommst, wo du das nicht mit 10 Lizenzen machst, sondern mit 100, dann sind wir in ganz anderen Beträgen,
ja,
und bei ganz anderem Personal. Und das ist dann nur das, was ich raushören wollte.
Ja. Ja.
Okay, finde ich aber sehr, sehr cool. Kannst du denn mal erzählen, ich weiß jetzt nicht, wie lange ihr das schon macht oder wie lange ihr das plant. Mit wie vielen Teams in Anführungsstrichen aus diesen 3 macht ihr das aktuell? Und natürlich nur, wenn ihr das schon aktiv seit einer Zeit macht. Und wie viele Termine kommen denn wirklich dabei in so einem Monat rum? Das würde mich jetzt echt sehr interessieren.
Okay, eins am anderen. Jetzt muss ich überlegen, weil ich habe gestern mit meinem Sales-Kollegen drüber gesprochen. Also wir sind Status quo ist, wir haben ein solches Dream-Team, nenne ich es jetzt mal, ja, und wir bauen ein zweites und ein drittes gerade auf. Das ist aber nicht ganz so challenging, wie Entwickler finden, aber gute Sales-Leute brauche ich dir ja nicht erzählen. Die warten jetzt auch nicht drauf, dass wir sie anrufen. Also insofern, wir sind gerade in der Recruiting-Phase und wir bauen ein zweites, drittes Team auf. Wer Interesse hat, bitte unsere Website besuchen und unbedingt bewerben. Ja, also wir haben Bock auf gute Sales-Leute. Und die, kommen wir mal so zu den Stats sozusagen oder zu den KPIs. Wir gehen im Moment davon aus, dass wir, was hat er gesagt? Wir haben einem, also wenn er Fulltime unterwegs ist, wir sind ja mal ein bisschen eingeschränkt, also ich sag mal, der typische Arbeitstag des Beamten startet wahrscheinlich so um 8, ja, und endet dann aber für viele schon so 15, 16 Uhr. 16 Danach Uhr, ist die, ja. Da kannst du eigentlich den Tag zumachen oder kannst dann irgendwie noch so ein bisschen nachbereiten, dann war es das aber auch so. Und wenn wir in der Phase, also wenn wir über den Fulltime sprechen, erwarten wir eigentlich, dass so 2, 3, ich glaube 3 Demos pro Tag generiert werden von einem SDR. Und wir haben jetzt gestern, was haben wir gesagt, von der Demo zum Angebot, also dass wir es quasi als Opportunity sehen und tatsächlich ein Angebot rausstellen.
Qualified Lead quasi.
Genau, ne? Unser, derzeit ist ja unser wesentlicher Seller, unser Head of Sales, eine Conversion von 40%, was eher aus seiner Erfahrung, die nicht im öffentlichen Sektor liegt, aber auch im Softwarebereich, also ist auch aus einem Softwareunternehmen zu uns gekommen oder von einer SaaS-Lösung, ihn sehr happy macht. Ja, also das ist 40% ist super. Und wir haben
das
dann,
ist nicht schlecht, das kann ich auch so sagen.
Und wir haben dann ungefähr 33%, so ungefähr ein Drittel, haben wir Abschlüsse von den Angeboten, die wir rausschicken. Aber das nicht monatsscharf, da sind einige dabei, da verzögert sich das dann, weil du hast dann so diese Komplexität, gibt es noch irgendwo eine Mitzeichnungsrunde oder so, aber also das auf den Zeitstrahl muss ich das mir nochmal genauer angucken. Wir beginnen ja jetzt auch erst irgendwie, sag mal, auswertbare, überhaupt eine Statistik aufzustellen, aber also 40% vom einen Wesentlichen auf den anderen Schritt, also von der Demo zum Angebot und vom Angebot dann zum Abschluss 33%, das ist echt gut, aber das zeigt uns auch, naja, wir müssen halt vorne sehr, sehr viel investieren in die Generierung von Demos, sprich unser SDR-Team ausbauen.
Okay. Ja, ich finde das Thema unglaublich spannend. Ich kann mich darüber Stunden unterhalten.
Das ist gut, das spricht für dich, obwohl es der öffentliche Sektor ist. Ja? Also wenn das Thema die Leute nicht abschreckt, ist immer schon ein guter Gesprächspartner.
Nee, ich finde das sehr, sehr spannend, aber also ich mache sehr gerne Sales. Aber ich glaube, dass wir Sales anders denken als viele da draußen. Damit will ich nicht sagen, dass man nicht Kaltakquise machen soll und ganz viel machen soll. Aber ich bin definitiv davon überzeugt und ich kann es halt aus Realtime bei uns sagen, dass es nur darum geht, auf welche Art und Weise du einen Call generierst.
Ja.
Und das ist im Endeffekt genau das, was sehr, sehr viele, weil die Leute machen es immer gleich, Demos, aber die stellen sich nie die Frage, auf welche Art und Weise kriege ich denn jetzt die Demo, anstatt da mal dran zu schrauben, weil im Endeffekt ist es mittlerweile so, dass die Leute Teams aufbauen, aber wenn man ehrlich ist, das ist trotzdem keine skalierbare Methode, weil du den Output davon nicht herbekommst und du gar nicht vielleicht so vorqualifizieren kannst, bevor du in das Gespräch gehst und denjenigen anrufst, weil du auf die Leute zugehst. Die Leute kommen nicht auf dich zu, wo du in einem ganz anderen Standing bist. Und das beste Beispiel, was ich immer nur dazu sagen kann, ist, wie die Leute bei uns im Podcast landen. Und ich meine, Sascha, so bist du auch bei uns gelandet.
Ja. Also da nehme ich auch wahr, bei allem, was ich bislang über euch weiß, dass da seid ihr schon, also bis zu dem Punkt Demo, ja, dass ich die Person im Gespräch habe oder dass einer meiner Mitarbeiter den im Gespräch hat, da seid ihr die absoluten Profis. Insofern habe ich auch ehrlicherweise, das sage ich jetzt nicht, weil wir das irgendwie abgesprochen hätten oder so, also ich hätte Bock drauf, mich mit euch da mal auszutauschen, wie können wir diesen Prozess bis zur Demo skalieren lassen, ja, also durch Automatisierung, durch ein smartes Marketing, weil bin ich 100% einer Meinung, die Diskussion hatte ich gestern halt mit meinem Sales-Kollegen auch, das ist noch nicht vollumfänglich skalierbar. Es wird in der Summe, wird es für uns skalierbar. Bei uns gibt es auch noch eine zweite Seite des Geschäftsmodells dann, ja, dass wir was davon haben, wenn die Bieter bei uns irgendwie zum Zuschlag kommen. Aber wenn ich das Geschäftsmodell alleine sehe, Vertrieb von Software-as-a-Service-Lizenzen, dann muss ich auf dem Weg zur Demo noch würde ich gerne noch viel besser werden. Weil hinten raus wissen wir jetzt, das fliegt. Ja.
Genau, und das muss ja erstmal die Voraussetzung sein, dass du vorne überhaupt viele ganz andere Sachen machen kannst.
Richtig.
Dass du hinten natürlich gute Sales-Leute brauchst.
Genau. Und
gerade was im High-Ticket ist, es wird nicht klappen, Jahreslizenzen komplett automatisiert, ohne eine Person im Zwischenraum zu verkaufen. Nee. Das wird es nie sein. Das wird bei allen anderen Produkten, die über 1.000 Euro kosten, wird es auch nicht möglich sein. Es sei denn, du bist die krasseste Brand jetzt am Start, aber das ist halt de facto nie jemand.
Erst recht nicht in unserem Sektor, das würde ich so bestätigen.
Das kommt wahrscheinlich auch noch dazu. Und das ist einfach nur das, wovon ich rede. Ich glaube, dass Leute darüber nachdenken müssen, auf welche Art und Weise sie Sales machen. Und da steckt halt so viel hinter. Du kannst so viel Sales-Personal heiraten, wie du willst. Wenn die so viel Schlagzahl machen müssen, um auf die Calls zu kommen und die Schlagzahl so hoch ist, dass aber trotzdem auch bei einer guten Conversion dabei so Termine rauskommen, dann hast du aber das Problem, dass du hinterher so viele Leute einstellen musst, dass du sehr hohe Kosten hast und gleichzeitig muss dein Sales-Team so gut performen, damit du das Geld wieder reinbekommst.
Ja.
Und das, was ich glaube, ist, wenn du den, unabhängig von, dass wir solche Leistungen halt anbieten, was ich glaube und in den letzten Jahren auch mit dem Podcast und den ganz vielen Sachen gelernt habe, ist, wenn du den Prozess so gestaltest, dass du eine halbwegs skalierbare Methode hast, dadurch aber vielleicht auch im Sales einiges an Kosten ansparen kannst, weil du halt nicht mehr eine 50-Mann-Sales-Maschine hier aufbauen musst. Ich sage immer dazu, muss den Leuten nicht gefallen, aber ich sag mal, zwei hübsche Blondinen mit Doppel-D, weil der Eindruck ist halt einfach so, den Hörer die Hand nehmen und halt Leute anrufen oder im HR dich halt irgendwie terrorisieren, was halt sehr nervig ist, sind erhöhte Personalaufwendungen. Und wenn du das halt reduzieren kannst und trotzdem eine sehr, sehr gute Menge an qualifizierten Calls hast und eigentlich nur noch qualifiziertere Sales-Leute einstellen musst, die nicht mehr SDKs oder wie sie alle heißen sind und da jetzt anrufen, sondern nur noch die Sales-Calls machen und du hast nur noch ein, zwei Leute, die auch gegebenenfalls mal einen Hörer in die Hand nehmen, dann glaube ich, ist das eine Methode, die deutlich zu besseren Ergebnissen führt?
Also bin ich voll bei dir. Was ich spannend finde oder was ich rausfinden muss, ist, inwieweit funktioniert das für unseren doch sehr speziellen Sektor? Ja, also inwieweit funktioniert das alles, was wir über irgendwelche Tools generieren können, wo ich, wie gesagt, ja, das Gefühl habe, da seid ihr die echten Experten. Wie weit kann ich das einem Beamten, der irgendwie seinen Browser aufmacht, nahe bringen? Ja? Wie komme ich an den ran? Wie funktioniert das bei denen? Weil wenn das funktioniert, dann nutzen wir smartes Vorgehen, was aus der privaten Wirtschaft nachweislich funktioniert, weil der zweite Teil oder ich sag mal so der Teil hinten raus im Sales-Prozess, da bin ich echt happy, dass das funktioniert für uns. Ja, da sind wir an einem guten Punkt. Wenn wir den vorne optimieren können, dann sehr gerne.
Ja, ich glaube wirklich daran, jede Art von Vertrieb, der wirklich gut ist, ich denke mal, ich meine, du musst den Vertrieb genauso leben wie dein Hauptvertriebler und ich muss das genauso machen. Aber wenn du in einem Gespräch bist und du lernst zufällig jemanden kennen und der kommt genau aus dem Sektor, wo dein Produkt passt und du bist aber gar nicht da, um mit dem darüber zu reden, sondern, keine Ahnung, du lernst den beim Golfen kennen oder was weiß ich, was du vielleicht auch in deiner Freizeit machst, dann ist das doch die erste Instanz dafür, dass du in so einem Gespräch irgendwann den Turn machen wirst, weil du genau weißt, ey, der passt eigentlich wie die Faust aufs Auge zu uns. Ja. Und wenn ich dem das jetzt nicht anbiete, bin ich komplett dumm.
Ja.
Ne? Also ich glaube, so sollte das funktionieren. Und ich schätze mal, ihr und habe auch den Eindruck, dass ihr dabei auf einem sehr, sehr guten Weg seid. Weil ich muss dazu sagen, man muss erstmal in diesem Jahr, das ihr jetzt durchmacht, ne, oder diesen anderthalb Jahren, auch erstmal dazu kommen, auch in dem Bereich, den ich teilweise auch kenne und weiß, dass der schwierig ist und viele werden es nachvollziehen können, Stichwort Finanzamt, ist da jemand im Urlaub? Ist da jemand im Urlaub? Ist davor jemand krank? Ja, zu 90% der Fälle. Also musst du 4 Wochen warten, keine 2 Wochen. Und das ist das, was ich meine. Ich glaube, ihr seid da auf einem ziemlich guten Weg und ich finde das auch beeindruckend. Deswegen freue ich mich auch, dass ihr da eine Finanzierungsrunde abgeschlossen habt und würde mich dann auch freuen, wenn wir vielleicht nochmal in einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr reden.
Gerne.
Vielleicht ist das Sales Team dann so viel größer geworden oder ihr macht andere Sachen, die dann halt nicht mehr bei 30 Leuten sind, die jetzt bei euch Kunde sind, sondern vielleicht bei 200, 300, 400.
Super gerne, würde ich auch nicht nein sagen. Würde ich so nehmen und auch gerne ein Gespräch, dass wir nochmal reflektieren, was ist denn jetzt eigentlich passiert in den Monaten dazwischen. Danke, dass du erstens ein Ohr hattest für uns und auch für den Zuspruch, den können wir gut gebrauchen. Danke sehr.
Ja, vielen, vielen Dank. An der Stelle, glaube ich, ist das der perfekte Abschluss auch dafür, für diese Episode. Würde mich bei dir schon mal bedanken, Sascha. Wir sind auf eine Stunde gekommen. So schnell vergeht die Zeit.
Ja, krass. Ich danke dir, Pascal.
Genau getroffen.
Dankeschön.
Vielen, vielen Dank. Falls natürlich jemand da Interesse hat an das, was Sascha macht, findet er alles zu Sascha beim Podcast, in den Shownotes, auf YouTube findet man das einfach in der Videobeschreibung oder wo man das hier auch sonst noch alles sieht, gibt es überall Verlinkungen. Und Sascha ist natürlich sehr gut auf LinkedIn erreichbar. Da kann man ihn sehr, sehr gut finden.
Richtig.
Ich würde dir jetzt das letzte Wort machen, das mache ich nämlich immer, also ich immer meinem Gast. Mich schon mal verabschieden, mich bedanken fürs Zuhören, für deine Folge, Sascha, und sage bis zum nächsten Mal, dein Pascal. Ciao.
Danke sehr. Danke dir, Pascal, für die Zeit, für den Zuspruch. Und ja, wir freuen uns über jegliche Aufmerksamkeit, sei es aus der Kundenseite oder auch aus der öffentlichen Welt. Einfach mal vorbeischauen auf govradar.net und unsere Mission unterstützen. Danke sehr.